Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein, haben die Kirchen der Welt 1948 proklamiert. Mir ist bewusst, dass wir schuldig werden, wenn wir gegen Waffenlieferungen plädieren, die Menschen in der Ukraine zu ihrer Verteidigung anfordern. Aber schuldig kann auch werden, wer für Waffen plädiert. Denn Waffen töten, dafür werden sie produziert und daran wird sehr gut verdient.
Natürlich wollen wir alle mittel- und langfristig friedvolle Gesellschaften, in denen niemand Gewalt fürchten muss. Allerdings wird dieses Ziel kurzfristig in der Ukraine nicht erreicht, wenn man dem Land den Zugang zu den notwendigen Mitteln zur Selbstverteidigung gegen einen neoimperialen Angriff verwehrt. In den Worten der ukrainischen Nobelpreisträgerin Oleksandra Marichuk: Frieden kann nicht dadurch erreicht werden, dass ein angegriffenes Land seine Waffen niederlegt. Das wäre kein Frieden, sondern eine Besetzung. Dass die Besetzung der Ukraine den UkrainerInnen keinen Frieden bringen kann, sollte spätestens seit den Erkenntnissen infolge des russischen Abzugs aus Butscha im April 2022 klar sein. Klar sollte auch sein, dass sich die UkrainerInnen für Europa entschieden haben und jetzt für diese Entscheidung kämpfen. Sie wollen einfach in einem ganz normalen Land leben, in dem VolksvertreterInnen demokratisch gewählt werden, in dem Rechtsstaatlichkeit gilt und die Grundrechte aller BürgerInnen geschützt werden. Wichtige Schritte in diese Richtung bezüglich der Rechte von Frauen und sexuellen Minderheiten hat die ukrainische Regierung im vergangenen Jahr bereits mit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention und einem Gesetz zum Schutz von LGBTQI+-Personen vor Hassrede unternommen. Mit Blick auf die Entwicklungen in Russland bezüglich der Rechte von sexuellen Minderheiten haben insbesondere viele ukrainische LGBTQI+-Personen das Gefühl, um ihr Überleben zu kämpfen.
Bereits am fünften Tag des Krieges beschloss Mikhailo Jaworski, einem örtlichen ukrainischen Militärrekrutierungsbüro einen Besuch abzustatten, nicht um sich freiwillig für den Kampf gegen die einfallenden russischen Streitkräfte zu melden, sondern um zu erklären, warum er es nicht konnte. Ich bin nicht bereit, jemanden für ein Stück Ukraine zu töten. Jemand anderen zu töten ist keine Verteidigung. Du tötest jemanden und es ist das Kind eines anderen. Es gibt viele Menschen, die nicht eingezogen werden wollen. Es ist erforderlich, für sie eine andere Möglichkeit zu schaffen, dem Staat zu helfen.
Was soll man mehr fürchten? Stabilität dieses russischen Regimes, das nicht nur die Ukraine, sondern auch den Rest Europas bedroht? Oder die unvorhersehbaren Folgen eines möglicherweise gewaltsamen Zusammenbruchs? Was geschieht mit den riesigen Waffenarsenalen der Supermacht, wenn sie auseinanderbricht und womöglich im Chaos versinkt? Wie können ihre Nachbarn vor Gesetzlosigkeit und Gewalt geschützt werden? Wie können sie die dann zu erwartenden Flüchtlingsströme bewältigen?
Während die Grünen vorbehaltlos eine militärische Strategie zur Beendigung des Ukraine-Kriegs verfolgen, begnügt sich ein Großteil der Friedensbewegung ebenso vorbehaltlos mit einem prinzipientreuen Pazifismus. Diese strikte Entgegensetzung mag einer der Gründe dafür sein, warum bislang keine wirksame Allianz zwischen der Friedens- und Klimabewegung, Umwelt- und Menschenrechtsorganisation zustande gekommen ist. Ein breites Bündnis, das sich für eine duale Deeskalationsstrategie einsetzt. Für eine militärische Unterstützung der Ukraine mit Augenmaß zur Wiederherstellung des Vorkriegszustandes vom 23. Februar 2022 sowie für Verhandlungsangebote, in denen unter anderem zukunftsweisende Vorschläge zur Bewältigung der Klimakrise berücksichtigt sind.
Ich bin sicher, dass all diese Leute, die in Deutschland angesichts der schleppenden Erfolge in der Ukraine einen Waffenstillstand und Verhandlungen mit Russland fordern, es nur gut meinen. Aber Sie sollten sich Karten und Geschichtsbücher anschauen und sich fragen, was Sie da genau fordern. Die Krim ist das entscheidende Landstück in diesem Krieg. Solange Russland sie besetzt hält, kann es alle ukrainischen Häfen blockieren. Selbst wenn Mariupol und Berdjansk befreit wären, könnten die Ukrainer mit diesen Häfen niemals etwas anfangen, solange die Krim besetzt ist. Und zwar, weil die Russen das Asowsche Meer blockieren. Die drei anderen großen Häfen, Odessa, Cherson und Mykolajiw, können von der russischen Marine und Luftwaffe ständig angegriffen werden. So werden die Ukrainer ihre Wirtschaft niemals wieder aufbauen können. Das bedeutet, dass 5 Millionen ukrainische Flüchtlinge vor allem in Polen und Deutschland nicht zurückkehren können und im Zweifel noch mehr kommen. Jeder, der sagt, liebe Ukrainer, die Krim müsst ihr wohl abtreten, hat keine Ahnung von Wirtschaft und Geografie. Ich würde die Leute gerne fragen, warum gibt ihr nicht einfach Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern auf? Das würde Deutschland niemals tun, aber genau das verlangen wir von der Ukraine. Es gibt auch keine Garantie, dass Russland sich an irgendeinen Friedensschluss halten würde, solange man es nicht dazu zwingt. So war es bisher immer. Bismarck hat mal gesagt, dass kein Vertrag mit Russland das Papier wert ist, auf dem er geschrieben steht. Und es wäre naiv zu glauben, dass sich das ausgerechnet jetzt ändert.
Natürlich sind nicht alle Russen und Russinnen ideologisch verblendet. Sondern es gibt auch Segmente in der Gesellschaft, mit denen man wieder ins Gespräch kommen kann. Genau auf dieses Russland müssen wir setzen. Ich glaube, dass Putins sakrale Aura als Garant für Stabilität mit der Wagner-Meuterei dahin ist. Allerdings trägt die russische Machtelite ihn noch, weil es keine politische Alternative zu ihm gibt. Die letzte Phase von Putins Herrschaft ist schon angebrochen. Es ist zu beobachten, dass der russische Staat sich zunehmend selbst zersetzt. Neulich bin ich an folgendem Graffiti-Schriftzug vorbeigefahren. Ihr könnt euch entscheiden, nicht hinzusehen, aber ihr könnt nicht sagen, ihr hättet es nicht gewusst. Wie zutreffend ist das für die Bürger Russlands?
Sicherlich gibt es Menschen, die sich entscheiden, nicht hinzusehen. Aber die meisten von ihnen tun das, weil sie keinen Einfluss nehmen können. Sie wissen, dass sie, wenn sie protestieren, ein großes Risiko eingehen für sich selbst, ihre Familien und für ihren Alltag, an den sie gewöhnt sind. Die Menschen in Russland sind davon überzeugt, dass sie nichts tun können, dass es sinnlos ist, Widerstand zu leisten. Und wenn man es doch tut, wird man bestraft. So wird es den Russen sowohl durch die staatliche Propaganda eingebläut, zum Teil aber auch durch Sprecher der Opposition. Aus der Ukraine, aus dem Westen. Es gibt in Russland, das zeigen sogar staatliche Umfragen, etwa 30 Millionen Menschen, die gegen den Krieg sind. Das sind 20% der Bevölkerung. Das ist eine große Anzahl. Aber um diese Menschen davon zu überzeugen, dass sie eine winzige Minderheit sind, werden viele Anstrengungen unternommen, von beiden Seiten, wenn auch nicht absichtlich. Es sei sinnlos zu versuchen, die Dinge in Russland zum Besseren zu wenden, weil das russische Volk den Krieg will. Dieses Narrativ hat sich bei vielen Kommentatoren durchgesetzt. Wenn Menschen in einem diktatorischen Regime leben, leisten sie oft keinen Widerstand, weil sie Angst haben, ins Gefängnis zu kommen. Aber die Menschen in Russland stehen auch nicht Schlange beim Einberufungsamt. Sie gehen nicht zu Kundgebungen und rufen, Hurra, wir zerschlagen die Ukraine. So etwas gibt es nicht. Ich glaube, die Stimmung kann beeinflusst werden. Wenn die Leute, die gegen den Krieg sind, zum Beispiel kritische Videos über bombardierte Städte sehen, merken sie, dass sie nicht die Einzigen sind. Was ich außerdem für sehr wichtig halte, zu Beginn des Krieges wollte eine große Anzahl von Russen ausreisen. Viele Länder nahmen sie auf. Doch dann gab es immer mehr Einreiseverbote. In Russland bekam man das Gefühl, dass man nirgendwo mehr hin kann, vor allem als die baltischen Staaten und Finnland ihre Grenzen schlossen. Die Menschen begannen zu glauben, sie könnten nicht mehr weg aus Russland. Ich fände es großartig, wenn Europa die Botschaft aussenden könnte: Wenn ihr gegen den Krieg seid, seid ihr willkommen.
Ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine wird zunehmend unwahrscheinlicher. Statt einer Verhandlungslösung zeichnet sich ein langer Abnutzungskrieg ab, in dem die Ukraine auf Jahre hinaus wirtschaftlich, finanziell und militärisch unterstützt werden muss. Von Clausewitz formulierte einmal: Der Krieg beginne erst mit der Verteidigung. Die Logik ist bestechend und man hört sie bisweilen auch im deutschen Mediendiskurs. Würde die Ukraine die Kampfhandlungen einstellen, hätte sie sie gar nicht erst aufgenommen. Oder würde der Westen seine Unterstützung der Ukraine einstellen, so die Argumentation: Gäbe es diesen Krieg nicht, würde er die Welt nicht so in Mitleidenschaft ziehen oder wäre er doch längst mit weit weniger Opfern beendet worden. In ihrer Konsequenz und nach allem, was sich in der Ukraine seit Ausbruch dieses Krieges beobachten lässt und vom Angreifer Russland zu hören ist, wäre es wohl darauf hinausgelaufen, dass es die Ukraine als unabhängigen Staat heute nicht mehr gäbe. Nicht der Streit wäre verschwunden, sondern der Streitgegner. Und auch hinsichtlich der Frage, wie viele Opfer dieser Krieg kostet, gibt es mit Blick auf die russische Militär- und vor allem Besatzungspraxis in der Ukraine keine eindeutige Antwort. Die Lage in der Ukraine ist für einen Friedensschluss gegenwärtig nicht günstig. Eine Beendigung des Krieges unter akzeptablen Bedingungen für eine stabile europäische Friedensordnung eher unwahrscheinlich. Das kann sich ändern. Gewaltkonflikte stellen hochdynamische Konstellationen dar, deren Verlauf und Ergebnis sich selten genau prognostizieren lassen. Derzeitig wird öffentlich kaum über die Implikationen einer Langzeitkonfrontation diskutiert, obwohl sie ein wahrscheinliches Szenario darstellt. Das ist verständlich, weil man die Unterstützung der Öffentlichkeit für die Ukraine nicht gefährden will. Zugleich aber wäre die öffentliche Diskussion einer Langzeitstrategie wichtig, um Verständnis für zukünftige Belastungen zu werben und zugleich der russischen Seite zu signalisieren, dass man auch langfristig nicht nachgeben wird.
Abgesehen von allen Menschenleben, die der Krieg mit jedem weiteren Tag fordert, steigen die Kosten an materiellen Ressourcen, die nicht in beliebigem Umfang ersetzt werden können. Und für die Regierung Biden tickt die Uhr. Schon dieser Gedanke müsste uns nahelegen, auf energische Versuche zu drängen, Verhandlungen zu beginnen und nach einer Kompromisslösung zu suchen, die der russischen Seite keinen über die Zeit vor dem Kriegsbeginn hinausreichenden territorialen Gewinn beschert und doch ihr Gesicht zu wahren erlaubt. Vielen Leuten in Deutschland fällt es schwer anzuerkennen, dass mit den russischen Bomben auf die Ukraine auch in ihrem Hirn das ideologische Gebälk zusammengebrochen ist. Wir stellen ein hohes Maß an der Unvernunft fest, an der Lust an der Unvernunft fest. Diese Menschen bewegen sich in Filterblasen, kommunizieren nur miteinander, bestätigen sich gegenseitig. Sie sind dann schwer zu erreichen. Da geht es ja fast um Glaubensinhalte. Zum einen sind das die Ränder unserer politischen Landschaft. Die AfD ist eigentlich nichts anderes als der verlängerte parlamentarische Arm des Kremls. Wer meint, die AfD wählen zu müssen, gibt damit dem russischen Imperialismus die Stimme. Sie erreicht bestimmte Milieus, die sich vom demokratischen Diskurs entfremdet haben. Es gibt auch gute Gründe, mit der deutschen Politik unzufrieden zu sein, aber es gibt kein Argument, den politischen Rändern die Stimme zu geben. Bei der linken Partei auf der anderen Seite zeigt sich, dass dort immer noch antiamerikanistische Ressentiments greifen. Wenn man sich anschaut, wie blind sie dort für den russischen Imperialismus sind, gewinnt man den Eindruck, dass die politisch prominenten Stimmen damit argumentieren: Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Damit legen sie sich in ein Bett, in das sie nicht gehören. Denn antiimperialistisch zu sein, müsste doch bedeuten, auf der Seite der Überfallenen, Geknechteten und Unterdrückten zu sein.
Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist es zu gewaltigen Übergriffen auf Romnia, vor allem in der Westukraine, gekommen. Andere Roma wurden bei Evakuierungen diskriminiert, bei der Ansiedlung an neuen Orten als Binnenvertriebene oder bei dem Versuch, aus dem Land zu fliehen. Viele systembedingte Probleme, mit denen Roma in der Ukraine vor der groß angelegten Invasion konfrontiert waren, haben sich zunächst durch Covid-19 und dann durch den Krieg verschärft. So auch das Problem des Mangels an Dokumenten. Zusätzlich zu den üblichen Problemen mit Ausweispapieren gibt es nun auch Hindernisse bei der Entschädigung für beschädigten Wohnraum und Unterstützung bei dessen Wiederherstellung, da keine Dokumente vorliegen, die das Eigentum bestätigen. Für die Teilhabe am Wiederaufbauprozess der Ukraine ist die Zusammenarbeit zwischen Behörden und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die Stärkung von Frauen- und Jugendnetzwerken sowie die Bekämpfung von Antiziganismus als die Hauptursache für die Diskriminierung von Romnia von entscheidender Bedeutung und der Schlüssel zur Verbreitung eines positiveren Narrativs und zur Stärkung der Romnia-Zivilgesellschaft.
Neben Drohnenangriffen und dem andauernden Artilleriebeschuss des Gebiets Belgorod macht dem Kreml ein weiteres Phänomen zu schaffen. Rebellen der Legion Freiheit Russlands, SR, und des russischen Freiwilligenkorps, RDK, auf Seiten der Ukraine kämpfende selbsternannte freie Bürger Russlands, welche die Verantwortung für Aktionen im Grenzgebiet übernehmen, ihre Anhänger russlandweit anwerben und Putins Regime stürzen wollen. Russische Rechtsextremisten sind bereit, für die Ukraine zu kämpfen und zu sterben. Ihre Gesinnung spielt für Kiew keine Rolle. Sie sind ein nützlicher Teil der möglicherweise kriegsentscheidenden Offensive. Zur SR-Legion und zum RDK gehören etliche prominente Figuren der russischen Neonazi-Szene, darunter offene Hitler-Verehrer. Während die Legion ihre ideologische Agenda nicht weiter präzisiert, macht das RDK keinen Hehl aus seinem Nationalismus und Rassismus. Die Russische Föderation soll in einen nach dem Blut- und Leistungsprinzip aufgebauten Nationalstaat umgewandelt werden. Als RDK-Anführer fungiert der einzige Kölner Unternehmer und Fußball-Hooligan Dennis Kapustin, genannt Nikitin. Besonders skurril mutet im Fall Nikitin an, dass dieser in der deutschen Neonazi-Szene offenbar gut vernetzte, gebürtige Moskauer mit jüdischen Wurzeln in den frühen 2000er Jahren ausgerechnet als sogenannter jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland kam.
Auch wenn ich selbst in die Welt hinauszöge, waffenstrotzend, um das Böse zu besiegen, ich könnte die kriegerischen Mörderbanden nicht stoppen. Und auch die mächtigsten Waffen in der Hand ihrer Gegner können sie nicht stoppen, denn sie erzeugen immer neues Gemetzel. Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten, weiß Gandhi. Und wenn schon dieser Kreislauf von den meisten anderen nicht durchbrochen wird, so bleibt mir nur, ihn in meinem Herzen zu durchbrechen und zu hoffen, dass es mir gelingt, gewaltfrei zu bleiben, auch wenn auf mich angelegt werden sollte. Und wäre ich mit diesem Glauben allein auf der Welt, so würde ich von meiner bedingungslosen Liebe zum Frieden nicht ablassen. Denn mittlerweile wäre es mir weniger wichtig, mein Leben zu verlieren, als meinen Glauben an die Schönheit dieser Utopie. Es wird immer einen Grund geben, andere zu bekämpfen. Und diesem Kampf zu entsagen, kann man nur für sich allein entscheiden. Deshalb sind mir Uniformen so zuwider und alles Militärische. Denn da wird immer einer sein, der mir befehlen wird, zu schießen und der mir sagen wird, er wüsste, was gut und richtig sei und was böse und falsch. Ich fordere diese Freiheit der Entscheidung nur für mich und werde nie versuchen, sie jemand anderem aufzuzwingen. Aber werben möchte ich dann doch dafür. Am liebsten mit den Mitteln der Poesie und der Musik. Das Gewalttätige mag tief in jedem Menschen verborgen sein und manchen steht es sogar stolz auf der Stirn geschrieben. Aber es kann nicht die eigentliche Bestimmung des Menschen sein, denn es ist der Tod der Liebe, aus der wir alle geboren sind und die uns allein erlösen kann. Mögen es manche feige nennen, dumm oder naiv. Ich hoffe, ich werde, wo ich es vermag, den Bedrängten helfen, aber ich will es nicht tun, indem ich neue Gewalt aussähe. Und sollte sich dereinst erweisen, dass ich mich geirrt habe, bitte ich um Vergebung. Gibt es denn eine Perspektive für die Ukraine nach dem Krieg?
Ein Team von Journalistinnen in Kiew dokumentiert zurzeit Kriegsverbrechen mit dem Ziel, dass Kriegsverbrecher nach dem Krieg vor ein Tribunal kommen. Wir bereiten uns jetzt darauf vor, wie die Ukraine aufgebaut werden kann, wenn der Krieg vorbei ist. Sie sind fest davon überzeugt, dass in einem stabilen politischen System der Journalismus als vierte Gewalt die Mächtigen kontrollieren muss. Sonst wird es gefährlich, weil es zu große Skandale geben könnte. Schon jetzt untersucht das Team einen Fall von Korruption in der ukrainischen Regierung. Das ist ein wichtiges Signal. Wir bereiten uns auch damit auf den Aufbau einer stabilen Demokratie vor. Gibt es denn für Russland eine Perspektive nach dem Krieg?
Ja, wenn die Zivilgesellschaft gestärkt wird. Derzeit wankt die Verwaltung zwischen Loyalität und Zermürbung. Die Gesellschaft ist stumm geworden. Aber viele hoffen auf ein anderes Russland und fragen sich, warum zahlen wir so einen hohen Preis für diesen Krieg, ohne etwas davon zu haben? Viele warten auf eine Zeit nach Putin und hoffen, dass eine politische Figur die Kräfte der Opposition zusammenführt.
Die Sehnsucht nach Weltfrieden leidet unter einem Erfahrungsdefizit und wird von manchen als bloßes Wunschdenken hingestellt. Der Frieden muss gewollt und gesucht werden. Die Friedensarbeit muss weitergehen durch einen jeden und eine jede von uns. Ganz nach Stefan Zweig: Einer muss den Frieden beginnen, wie den Krieg.